und dem großen Chor hier und den Kindern. Das ist einfach schön zu sehen. So ein bisschen argentinisch, würde ich sagen. Mit Bewegung und locker. Familiär halt. Und das ist doch wahr. Ah ja, du hast recht. Hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dran zu denken. Das ist ja wahr. Wir sind, wenn wir zum Gottesdienst oder in die Kirche oder in die Gemeinde gehen, was uns da anzieht, sind nicht die Mauern, sind die Menschen, die da sind. Und das genießen wir. Und wenn wir davon was abgeben können, wenn andere es auch schön finden, freuen wir uns besonders. Ich hatte heute Morgen schon den Eindruck, da gibt's irgendwie so im Hintergrund einen, der die Strippen zieht, dass der Jürgen Friedrich hier demnächst kommt. Den kennen wir schon länger. Und das freut mich sehr, weil wir auch solche Seminartage schon zusammen gemacht haben. Der Jürgen als einer, der in der Türkei gelebt hat, den kann man richtig fragen. Der war nicht nur ein paar Jahre dort. Und dann auch die Ansage in Bezug auf Dialog spricht mir sehr aus dem Herzen, weil ich denke, das ist wirklich unsere Herausforderung, mit dem, was uns im Herzen erwärmt, wovon wir überzeugt sind, wo Gott uns berührt hat, das wollen wir gerne sagen, aber auf eine Art und Weise, die respektvoll mit denen umgeht, die keine Ahnung haben oder eine andere Meinung haben oder, wie das in meiner Ansage ja auch vorkam, die in Fragen der sexuellen Orientierung ganz anders denken. Das sind erstmal alles meine Freunde. Das sind alles Menschen, die Gott lieb hat. Und dass der eine so geworden ist und der andere so, das macht doch nicht, dass ich mich höher oder niedriger oder irgendwie anders stelle. Und das geht uns ja mit dem Evangelium auch so. Deswegen ist es mir eine große Freude, heute Morgen hier zu stehen und aufmerksame Zuhörer zu haben. Und wenn es gut geht, dass Gott zu uns redet heute Morgen. Wir sind ja als Menschen, die Jesus Nachfolger sind, berufen, so wie Abraham, der Vater des Glaubens, sagt der Paulus, berufen wurde. Wir sind dazu berufen, Segen zu empfangen und Segen weiterzugeben. Von Gott zu empfangen und von Gott weiterzugeben. Uns von ihm lieben zu lassen und dann auch mit anderen entsprechend umzugehen. Und dann auch mit den geringsten Brüdern und Schwestern. Das ist doch nichts anderes. Die haben es besonders nötig. Und deswegen lenkt uns natürlich Jesus den Blick darauf, dass wir die im Auge haben, wie er sagt, wenn ihr schon Feste feiert, Jesus hat selber gerne Feste feiert, dann ladet die ein, die euch nicht wieder einladen können. Deswegen die geringsten Brüder und Schwestern, die es dringendst nötig haben, die wollen wir bei uns. Und da wir in der globalisierten Welt leben, können wir nicht sagen, das interessiert uns nicht. Geht uns nichts an. Interessieren kann man sich streiten, aber sagen, es geht mich nichts an, geht nicht mehr. Alles, was wir so tragen und anhaben, kommt irgendwo anders aus der Welt und wir sind verwoben miteinander. Aber diese uns zumindest über das Wort sehr bekannte Globalisierung hat ja auch nicht nur schöne Effekte, sondern wir leben ja tatsächlich von dem, dass andere für uns arbeiten, dass wir Rohstoffe woanders herbekommen, die wir bei uns nicht haben. Und leider werden die Rohstoffe nicht so toll bezahlt, dass Leute davon würdig leben könnten. Das ist aber nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass die Globalisierung uns auch immer mehr zu einer Vereinheitlichung führt. Es wird eben globalisiert und gleichzeitig vereinheitlicht. Englisch ist nicht nur eine Weltsprache. Ohne Englisch kommt man in vielen Teilen der Welt nicht mehr durch. Und in den indigenen Völkern, in Lateinamerika ist es eher wohl noch das Spanische, aber die eigenen Sprachen bleiben auf der Strecke. Und nicht nur die eigenen Sprachen, sondern auch die eigenen kulturellen Werte. Sogar die, von denen uns die Indigenas oder die Indianer in Argentinien immer gesagt haben, wenn wir ihnen aus der Bibel erzählt oder vorgelesen haben, das haben wir schon lange vorher gewusst. Solidarität, da müsst ihr uns nichts von erzählen. Abgeben, teilen, das ist der höchste Wert in diesem Volk zum Beispiel. Deswegen ist der Kacique immer der Ärmste. Der wird nämlich Kacique, weil er am meisten abgibt. Deswegen ist er die respektierteste Person in seinem Volk. Da bleibt so viel auf der Strecke. Und mir ist im Lauf der Jahre in Argentinien, ich habe mich bemüht, die Sprache der Leute zu lernen und so, aber trotzdem, man lernt ja viele Dinge erst ein paar Jahre später, habe ich erst in der gemeinsamen Bibellektüre mit anderen Menschen, mit anderen Geschwistern in Argentinien, Teile der Bibel nochmal neu lesen gelernt, die ich vorher schon gut kannte und auch irgendwie verstanden oder interpretiert habe, die, und das meine ich jetzt heute Morgen, die was mit dieser kulturellen Vielfalt in unserer Welt zu tun haben. Die, wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen, uns an so vielen Stellen entgegenkommt. Es gibt ja nicht den Menschen an sich, sondern es ist immer ein Mensch eines bestimmten Ortes und deswegen auch einer bestimmten Kultur und Sprache. Und Gott hat sich doch was dabei gedacht. Die Frage ist nur, wie wir das verstehen und was wir daraus machen. Und ich dachte, heute Morgen möchte ich gerne mit euch, liebe Geschwister, mal einen Blick in die Bibel werfen, vielleicht ein paar Blicke an verschiedenen Stellen sogar. Und wenn jemand seine Bibel dabei hat, darf er jetzt gerne mit mir die Bibel am Anfang im ersten Buch Mose, Genesis 10 und 11 mit aufschlagen. Da bimmelt es jetzt bei den einen oder anderen, das ist eine nicht unbekannte Textstelle. Vor allen Dingen das Kapitel 11 ist die bekannte Geschichte vom Turmbau zu Babel. Wer, wie ich, in die Sonntagsschule gegangen ist, kennt die Geschichte gut. Die Wahrheit ist aber, und dazu muss man nicht Theologie studieren, wir alle wissen, nicht nur wenn man die Bibel liest, auch wenn man andere Literatur liest, verstehen ohne Kontext geht nicht. Man muss rundherum lesen, sonst pickt man sich eben Verse raus oder gar Worte, die, das passiert ja in den Medien ständig, dann völlig anders interpretiert werden und Leute sagen müssen, halt, das habe ich doch gar nicht gesagt und schon gar nicht gemeint. So passiert es eben auch mit Bibeltexten. Wir nehmen einfach den Kontext nicht wahr, die Umgebung, das vorige Kapitel oder das kommende oder nur die kommenden Verse und die vorigen und die geben dem einen ganz anderen Touch. Und so ist das auch mit der Turmbau zu Babel-Geschichte, die ja ganz oft gelesen wird, da gab es viele Menschen und ein paar haben eben es fertiggebracht, diesen großen Turm zu bauen. Und dann hat Gott eingegriffen, strafend, und dabei rauskam die Vielfalt der Sprachen. Das ist ein ziemlich negatives Vorzeichen für kulturelle Vielfalt. Aber Kapitel 10, nur ein Kapitel vorher, erzählt uns was ganz anderes. Wer mitlesen möchte, Kapitel 10, übrigens ein ziemlich langweiliges Kapitel, deswegen wird es, und habe ich es auch vorher nicht richtig angeguckt, was man so ein Geschlechtsregister nennt. Eine Genealogie, also der ist der Vater und der Sohn von dem und dem und der zeugte den und den, heißt in der Lutherbibel. Ist nicht besonders spannend. Aber in diesem ganzen Kapitel 10 und übrigens Kapitel 11 nach der Turmbau zu Babel-Geschichte geht dieses Geschlechtsregister weiter. Man kann also ganz leicht schon, nur wenn man die zwei Kapitel im Zusammenhang liest, sehen, das ist ein langes, so eine lange Liste, stelle ich mir vor. Und im Laufe der Zeit hat es da Einschübe gegeben. Logisch, denn die biblischen Geschichten sind über Jahrhunderte mündlich erzählt worden, von Generation zu Generation und irgendwann viel später, da streiten sich die Leute drüber, interessiert mich nicht, aber irgendwann viel später ist es verschriftlicht worden. Und dann sieht man, da gab es mal ein Geschlechtsregister, einen Ahnenkatalog. Und dann hat man noch Erinnerungen an bestimmte dieser Leute gehabt. Und dann hat man, was man über diese Leute auch noch tradiert und weitererzählt hat, da reingepackt. Das ist eigentlich logisch, denn sonst würde man den Zusammenhang ja dieser Menschen gar nicht kennen. Und die Logik in Kapitel 10 und Kapitel 11 ist, es geht um die Nachfahren von Noah. Das sind die Kapitel vorher, Sintflutgeschichte. Gott hat, nachdem er gesehen hat, das hat irgendwie nicht geklappt, was ich da gemacht habe, zu einem ganz drastischen Mittel gegriffen, wird uns erzählt. Und die einzig Überlebenden sind Noah und seine Frau und seine Kinder. Sem, Ham und Japhet, die drei Söhne. Und dann steht Kapitel 10, Vers 5. Jetzt frage ich einfach mal, wer möchte mal Kapitel 10, Vers 5 laut lesen, den zweiten Teil von Vers 5. Wer traut sich? Dankeschön. Die Söhne Jafets. Und dann kommen die Söhne Hams. Wer liest bitte mal Vers 20 im selben Kapitel? Bitte mit lauter Stimme.
Das sind die Söhne Hams nach ihren Sitten und Sprachen in ihren Ländern und Völkerschaften.
Und als ob es nicht genug wäre, noch Vers 31.
Das sind die Söhne Sems nach den Sitten, nach den Sprachen, in ihren Ländern, nach den Völkerschaften.
So, und nun? Was steht da? Ich kann das nicht im Einzelnen verstehen. Das ist sowas wie konzentrierte Geschichte. Aber es wird ganz eindeutig gesagt, die Nachfahren dieser drei Söhne Noahs entwickelten sich in ihrem eigenen Lebensraum, in einem bestimmten Landstrich, bei den einen wird sogar gesagt, in der Nähe des Meeres, Mittelmeeres, entwickelten sich weiter, vermehrten sich und entwickeln ihre eigenen Sprachen. Die haben Sprachen, steht in Kapitel 10, oder? Wenn man das ernst nimmt, dann hat das Kapitel 11 einen ganz anderen Stellenwert. Dann wird nämlich, und das kann ich jetzt nicht im Einzelnen, das kann ich nur jedem empfehlen, selber zu Hause mal nachzulesen, in Kapitel 10, Vers 8 und 9, wird von einem Nimrod erzählt. Die Indianer in Argentinien lieben den besonders, weil es ist der erste Jäger, steht da. Aber er war nicht nur Jäger, sondern wohl auch Kriegsherr und Städtebauer, wird berichtet. Er wird erwähnt, weil er der Erbauer einiger Städte ist, unter anderem auch, Kapitel 11, der Erbauer von Babel. Jetzt verstehen wir den Zusammenhang zwischen 10 und 11. In Kapitel 10 wird kurz erwähnt, dieser Nimrod, und in Kapitel 11 wird erzählt, wie das war mit der einen Stadt, die er gebaut hat. Also wenn an Kapitel 11 am Anfang steht, dass alle Menschen dieselbe Sprache gesprochen haben, dann bezieht sich das auf die Gegend, in der dieser Nimrod gelebt hat. Und die haben gemacht, was, wer die Geschichte, bin kein großer Meister der Geschichte, aber ein bisschen habe ich gelesen und gelernt, wer die Geschichte aufmerksam liest, weiß, das hat es immer und immer wieder gegeben, dass es starke Männer, Frauen, Völker, Sippen gegeben hat, die es geschafft haben, andere willfährig zu machen, zu unterjochen, zu Sklaven zu machen. Ihre Bauprojekte, das haben die Pharaonen gemacht und alle, die nach ihnen kamen, immer ging es ums Bauen auch. Und dann immer ihre Sprache, den anderen aufgedrückt. Das, was man so die Sprache des Imperiums nannte und nennt. Das ist hier passiert. Die haben es fertig gekriegt und sie haben ja nicht einen Aussichtsturm hier gebaut. Das weiß man, das ging um ein militärisches Projekt. Die Ebene, um die es hier geht, die Tigris-Ebene, ist flach. Da muss man einen hohen Turm bauen, damit man rechtzeitig sehen kann, wenn die Feinde kommen. Dieses militärische Projekt brauchte viele Sklaven. Und die haben das fertiggebracht. Und dann kommt Gott auf den Plan. Dann steht da vorher, sie wollen mit dem Turm wohin? Bis an den Himmel oder in den Himmel, egal. Also ziemlich hoch hinaus. Sie wollen die Größten sein, kann man ganz leicht verstehen. Und dann steht da, Gott guckt herunter. Also ich muss da ein bisschen grinsen, wenn ich das lese. Das kann man sogar im hebräischen Text das Grinsen sehen. Gott guckt herunter. Nach dem Motto, was machen die Kleinen da unten? Also die wollen riesengroß sein und das sieht ja von unten auch so aus, aber aus anderer Perspektive von oben betrachtet. Ich stelle mir vor, dass Gott seine Brille erstmal richten muss, um zu gucken, was machen die da unten. Und er guckt nicht nur, sondern er bewertet das, was da passiert, ist überhaupt nicht einverstanden. Er ist dagegen. Gott hat sich das anders vorgestellt gehabt mit seiner Schöpfung und seinen Menschen, als dass es da ein paar gibt, die anderen alle unter der Knute haben. Und dann steht da, mal gucken wo, Kapitel 11, Vers 5. Wer kann kurz den Anfang von Vers 5 bitte lesen? Kapitel 11, Vers 5. Bumm. In anderen Übersetzungen steht, er stieg herab. Ich weiß nicht, wie es in den Bibeln steht, er fuhr herab. Der Ausdruck, der da original steht, ist ein feststehender Ausdruck, der nur ein paar Mal, noch gerade mal 4 oder 5 Mal im Alten Testament vorkommt. Ein Terminus technicus, wie man sagen könnte, den wir ganz gut von anderer Stelle kennen, nämlich als das Volk Israel viel später in Ägypten versklavt ist, da steht auch, Gott fährt herab. Und was macht er? Er errettet sein Volk. Er befreit sie aus Ägypten. Er beruft Mose als den Leiter, um diese Aufgabe zu bewältigen. An anderen Stellen wird das Wort genauso gebraucht. Und der Zusammenhang von der Befreiung aus Ägypten macht am schönsten deutlich, um was es geht. Gott greift ein, mit welchem Ziel? Zu retten. Das ist ein Heilshandeln Gottes, sagen die, die da schlaue Bücher drüber schreiben. Gott greift heilend, rettend, befreiend ein. Und das macht er auch in Kapitel 11 im ersten Buch Mose. Er befreit die Leute von der Knute dieser Machthaber, die es fertiggebracht haben, sie alle zu versklaven. Für die Machthaber war das nicht befreiend, das gebe ich zu. Die waren nicht zufrieden, dass auf einmal wieder steht, die Sprachen, die schon da waren, verwirrt wurden oder die Sprachen, die die Leute nicht mehr sprechen durften, auf einmal wieder gesprochen wurden. Ich weiß es nicht, aber das Wort, was da steht, bedeutet eigentlich, Entschuldigung, verwirren. Und das hat möglich gemacht, dass die Leute wieder an ihre ursprünglichen Orte zurückgehen, weil die Chefs nicht mehr Chefs sein konnten, weil sie nicht mehr kommunizieren konnten. So greift Gott ein, um wieder zurück zu dem zu kommen, was er sich eigentlich vorgestellt hatte, nämlich, dass es Menschen gibt, die nicht alle uniform und gleich sind, sondern verschieden sind, an verschiedenen Orten leben, verschiedene Kulturen und Sprachen haben und auf eine dieser Vielfalt angemessenen Art und Weise miteinander diese Erde bevölkern. Und wir würden jetzt im Sinne Abrahams noch dazu sagen, die von Gott Segen empfangen und für andere Segen sind. Und das steht eigentlich auch schon bei Abraham ganz genau. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden. Alle Völker übersetzt die Lutherbibel, eigentlich steht da alle Familien dieser Erde. Aber es geht um verschiedene Kulturen, weil Gott das so vorgesehen hatte. Und er hat ja Israel nicht berufen, weil es das tollste und beste Volk wäre und perfekt, schon gar nicht, sondern weil das seine Art ist, Einzelne zu berufen, um damit andere zu beschenken. So wie uns das ja auch geht, wenn wir ums tägliche Brot beten, denke ich immer dran, das wird ungerecht verteilt auf dieser Welt. Eigentlich ist das kein Problem, sagen mir meine indianischen Freunde, weil wer hat, der hat es, damit er abgeben kann. Und so hat Gott das, glaube ich, in allen Bezügen gemacht, dass er das, was er verteilt, weitergibt, damit die, die es empfangen, auch wiederum das machen, was er macht, weil er uns ja das Vorbild gibt. Mich hat, als ich diese Entdeckung in Kapitel 10 und 11 gemacht habe, mich hat das nochmal neu motiviert, die Sprache der Leute dort zu lernen. Das Volk, mit dem wir zu tun hatten, in den schlimmsten Zeiten waren es nur noch 10.000. Da dachte man schon, es stirbt aus. Heute sind es mit Gottes Gnade wieder fast 100.000 Leute. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Die das unglaublich schätzen, wenn jemand sich die Mühe macht, ihre Sprache zu lernen. Am Anfang war das durchaus so, dass die Leute, wenn ich sie in ihrer Sprache so holterdiepolter, wie es halt konnte, angesprochen haben, die haben mir einfach in Spanisch geantwortet. Die konnten das nicht glauben, weil es gibt keine Weisen. Boxe, sagen sie, die ihre Sprache lernen. Das gibt es nicht. Die Lehrer in der Schule wissen nicht mal guten Tag in dieser Sprache zu sagen. Ist es noch mehr. Die glauben, dass das gar keine Sprache ist, was die Leute sprechen. Das sei ein Dialekt. Und die Kinder gehen in die Schule und die Lehrer reden Spanisch und die Kinder wissen nicht, von was die Lehrer reden. Die gehen dahin, weil es mittags was zu essen gibt. Das ist in Argentinien jedenfalls so. Das hat mich also neu motiviert, die Sprache dieser Leute zu lernen und dann zu erleben, wie über die Jahre, als ich so halbwegs mich verständigen konnte, was das für einen Effekt unter den Menschen hatte. Weil das geht uns ja genauso. Wer Tourist irgendwo anders ist und dann auf einmal, also außer in so einem Hotelbereich, wo ja sowieso nur Ausländer sind, aber auf der Straße, auf einmal einen anderen in seiner Sprache, da hören wir hin. Wir können ja gar nicht anders. Das spricht uns im Innersten an, weil unsere eigene Identität mit unserer Sprache zusammenhängt. Es gibt ja keine Menschen ohne Sprache. Und die, die es nicht können, so wie der kleine Aaron bei uns auf dem Schloss, der lernt einfach nicht sprechen. Das gibt es hin und wieder mal. Das ist ein Riesenproblem, weil der sich auch nicht entwickeln kann. Da passiert einfach vieles hier oben im Kopf nicht. Aber das sind die Sonderfälle und großen Herausforderungen, die das bedeutet. In dem, was wir gelesen haben und nicht nur da, entdecken wir, wie Gott es liebt, Sprachen zu machen und Sprachen zu erhalten. Und deswegen die Bibelübersetzer auf der ganzen Welt und besonders natürlich seit der Reformation, die das eigentlich mit der Bibelübersetzung erst in Bewegung gebracht hat. Deswegen hat die Bibel auch so einen großen Einfluss gehabt, nicht nur in Bezug auf viele Dinge, sondern auch auf die Erhaltung von Sprachen. Es waren fast immer Missionare, die Sprachen erforscht und dann auch Grammatiken geschrieben oder aufgeschrieben haben, die dann möglich gemacht haben, dass außer der Bibel ganz viel anderes und dann heute auch Schulmaterial überhaupt entwickelt werden kann. Gott freut sich an dieser Vielfalt und wir sehen das in der Bibel, habe ich eben schon mal gesagt, an vielen Stellen. Da habe ich heute Morgen nicht die Zeit dazu, aber ich greife zwei raus. Ich möchte jetzt gerne springen vom Alten Testament ins Neue Testament. Und da geht's eigentlich nicht anders, als bei Apostelgeschichte 2 vorbeizukommen. Das Pfingstereignis. Da klingelt's bei uns, oder? Die Jünger sind versammelt. Viele Leute, viele Proselyten, also jüdisch gewordene Menschen aus anderen Völkern oder Freunde der jüdischen Religion aus anderen Ländern, sind in Jerusalem versammelt. Der Heilige Geist wirkt auf eine Art und Weise, wie uns das nicht jeden Sonntag passiert. Der hat viele Arten und Weisen zu wirken, aber da war es so, dass die Menschen, der Petrus, als er gepredigt hat, dass die Menschen verstehen konnten, was der Petrus gesagt hat, obwohl sie keine hebräisch- oder aramäischsprachigen Menschen waren. Und was uns da so herkommt als das Pfingstwunder im Zusammenhang vom 1. Mose 10 oder Genesis 10 und 11, macht nochmal so schön deutlich, das Wunder an Pfingsten ist nicht, der Petrus bekommt die Gabe, in 10 Sprachen gleichzeitig zu reden, sondern das Wunder ist, die Leute können in ihrer Muttersprache verstehen. Der Heilige Geist bestätigt die Vielheit und die Vielfalt der menschlichen Sprachen. Er macht möglich, dass Verstehen möglich ist. Es wird zweimal in Apostelgeschichte 2 gesagt, dass die Leute sich gewundert haben, dass sie in ihrer Sprache verstehen können. Und dann gibt es ganz am Ende der Bibel, und das haben wir ja jetzt sowohl schon gehört als auch gesungen, diese bekannten Texte in Offenbarung 5 und 7, wo die Vision der Menschen vor dem Thron Gottes erscheint und da zwar alle in weißen Kleidern sind, aber nicht alle. Mein Hebräischlehrer hat damals gesagt, nicht alle Hebräisch gesprochen haben. Das war so sein Traum. Die Argentinier sagen, Dios es argentino. Die glauben, Gott spricht im Himmel Spanisch. Das habe ich schon in anderen Ländern auch gehört. Aber auf was ich raus will, Gott in seiner Gegenwart und in dem, was uns noch bevorsteht, hat vorgesehen, dass die Vielfalt der Völker und Kulturen erhalten bleibt. Das wird nicht einfach weggewischt. Und ich sage das aus dem Hintergrund von Argentinien und den indigenen Geschwistern, denen man über Jahrzehnte, vielleicht schon viel länger, gepredigt hat in der Gegenwart Gottes. Ich sage es mit Zittern in der Stimme, werden alle weiß. Da hat man die weißen Kleider im Hintergrund gehabt, hat aber was anderes gesagt und was anderes auch gemeint, weil man ja glaubte, die Weißen seien die Besseren, seien die eigentlichen Lieblinge Gottes. So haben sich die Eroberer Lateinamerikas jedenfalls aufgeführt und gehandelt und gemordet. Und dann gibt es heute Toba Kom, so nennt sich dieses Volk, Geschwister, die, wenn sie die Bibel lesen, sagen, boah, da werden wir auch dabei sein. Da sind wir dabei. Und wir werden nicht nur stumm dastehen, denn da wird gesungen. Und da werden wir singen, und zwar in unserer Sprache, mit unserer Musik und auch mit unseren Instrumenten. Die stehen da nicht, aber die kommen dann noch dazu, weil bei denen wird halt viel im Gottesdienst gesungen. Die sagen sogar, wenn wir sagen, wir gehen in die Kirche, in den Gottesdienst, die sagen, wir gehen singen. Damit ist schon alles gesagt. Und dann, die haben ein bisschen weniger feste Dächer, so Blechdächer. Wenn die richtig singen, dann fangen die an zu wackeln. Da freuen die sich dran, weil ihnen das vorher nicht klar war, es ihnen niemand gesagt hatte oder was anderes sogar mit der Bibel in der Hand gesagt hatte. Und dann entdecken sie, weil sie sie jetzt in ihrer Sprache lesen können, boah, wir sind dabei. Wir sind vorgesehen. Egal, ob wir viele oder wenig sind. Gott schätzt uns, Gott liebt uns. Und dann wird ja auch in diesem letzten Buch der Bibel noch gesagt, dass da auch noch was herunterkommt. Ganz am Ende steigt Gott wieder herab. Da kommt das himmlische Jerusalem, steht da. Und in diesem himmlischen Jerusalem, von dem wird gesagt, dass es keinen Tempel mehr hat, dass da immer hell ist und dass da ein Baum wächst, der Blätter hat. Und dass diese Blätter eine besondere Eigenschaft haben, wer erinnert sich? Die heilen die Völker und Nationen. Das kommt ganz am Ende der Bibel. Nochmal, diese Vielheit, die Gott am Anfang geschafft hat und die verschiedene Imperien im Lauf der Geschichte versucht haben zu vereinheitlichen, ich sag mal zu globalisieren, mit viel Gewalt und viel Blutvergießen. Gott hat sich's anders vorgestellt. Das sieht man durch die ganze Bibel durch, das sieht man in dem, was noch kommt, was uns verheißen ist. Und das große Wunder, vielleicht das allergrößte Wunder bei dem ist, ein bisschen was davon ist jetzt erlebbar. So hat Gott sich nämlich Gemeinde vorgestellt. Nicht mehr und nicht weniger. Das war am Anfang so, das hat in Jerusalem als eine multikulturelle angefangen. Und die Leiterschaft kann man in Apostelgeschichte 13 nachlesen, der Gemeinde in Antiochien, war ziemlich gut durchgemischt. Da gab es nicht ein Volk, was sozusagen den Ton angegeben hat, sondern das war eine gemischte Leiterschaft. Natürlich müssen nicht an allen Orten alle Gemeinden gemischt sein, aber Gott hat uns das sozusagen in die DNA eingegeben. Seine Nachfolger gibt es als große Familie Gottes. Und in dieser Familie Gottes, weil da der Heilige Geist wirkt, ist es möglich, sich über die Kulturen und über die Sprachgrenzen und auch über die Missverständnisse hinweg, ist es möglich, sich zu verstehen, nämlich sich zu respektieren, sich stehen zu lassen, sich lieb zu haben. Vielleicht ist es nicht mehr oder nicht weniger als in jeder durchschnittlichen oder schönen Partnerschaft. Das ist doch die Aufgabe, die wir haben, oder? Nicht, weil meine Frau immer so toll oder ich immer so toll wäre, sondern weil uns dieses Versprechen der Treue miteinander verbindet und der Liebe. Können wir das auch stehen lassen, wo ich genau weiß, da ändert sie sich nicht mehr und ändere ich mich auch nicht mehr. Und wir trotzdem so viele Gemeinsamkeiten entdecken und gemeinsam beten können und gemeinsame Freunde haben und, was alles möglich ist. Sowohl in der Partnerschaft, in der Familie, als auch in der großen Familie Gottes. Und ich wünschte mir sehr, dass die Betrachtung dieser Bibeltexte heute Morgen jedem Einzelnen, der hier zuhört, mir zuhört und dabei ist, Mut macht, diese Vielheit in der Gemeinde ganz bewusst zu unterstützen, zu fördern. Und das geht ja ganz oft, also in Reichelsheim bei uns leben einige türkische Familien schon ziemlich lange. Wenn der Türke, den ich kenne, auf der anderen Straßenseite mich vorbeigehen sieht, dann guckt er vielleicht unter sich oder woanders hin. Wenn ich ihm Merhaba zurufe, und ich kann nicht viele türkische Worte, aber das habe ich gelernt, dann lächelt er mich freundlich an. Würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich irgendwo anders wäre und jemand mich auf Deutsch begrüßen würde. Nur um zu sagen, manchmal braucht es nicht viele Worte, aber die Wertschätzung kommt auch in wenigen Worten rüber. Und dann kann man ja das machen, was schon im ganzen Neuen Testament uns von Jesus gesagt wird. Dann kann man sich besuchen. Jesus hat sich sogar eingeladen, hat sich einladen lassen, miteinander Tee oder Kaffee trinken. Manchmal sind so die einfachen Sachen, am Tisch sitzen, ein bisschen länger reden und einfach warten, was der andere sagt oder fragt, mal die Stille aushalten. Wir sind so schnell mit Reden und Fragen. tut uns gut, uns mal ein bisschen zurückzunehmen manchmal. Aber den anderen zu vermitteln, schön, dass du da bist. Oder was du isst, schmeckt mir auch. Und wenn mir nicht alles schmeckt, aber das schmeckt mir. Die Leute wissen doch, dass uns nicht alles schmeckt, so wie es bei ihnen normal ist. Aber dass sich jemand trotzdem gerne an den Tisch setzt, statt zu sagen, ist nicht so wie bei mir zu Hause. Ja, das muss man ja nicht sagen, das denkt man, dass die Leute merken das trotzdem. Ja. Also, dass uns das möglich ist, mit oftmals kleinen Zeichen diese Verbindung auszudrücken, und dann in der Gemeinde Gottes haben wir ja noch diese ganz anderen Ressourcen, dass wir erleben, manchmal so bei Konferenzen, ne, wenn Jugendtreffen sind oder andere Treffen, wenn dann wirklich Leute aus vielen Ländern zusammen, das hat was Himmlisches an sich, oder? Mir rührt das jedenfalls das Herz an. Und das hat sicherlich auch was mit dem zu tun, was Gott in uns bewirkt und bewirken möchte, dass wir das, was er will, auch wollen. Die Vielheit, aber diese Vielheit, die durch eine gemeinsame Mitte unterstützt und getragen und zusammengehalten wird. Ja, das war das, was ich gerne Mut machen wollte heute Morgen, und ich denke, wir beten jetzt einfach kurz zusammen. Jesus, dass du zum Zuge kommst, das ist uns das Allerwichtigste. Und du bist der Gott des Lebens und der Völker und der Sprachen. Und wir bitten dich darum, dass wir das Leben und die Völker und die Sprachen lieben lernen, so wie du. Und die Menschen, die auf ihren zwei Beinen das repräsentieren, auch. Und dass wir teilen lernen, so wie wir können. Und wir danken dir, dass du deinen Heiligen Geist schenkst, der uns dabei unterstützt und trägt und Mut macht. Amen.